zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mein Name ist Jan Klein-Rilsing und wir haben wieder ein pickepackevolles Wochenende, was wir besprechen müssen. Also lasst uns doch keine Zeit verlieren und direkt reinstarten. Und das machen wir chronologisch am Freitag. 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig. Und klar, die Rollen waren eindeutig. Magdeburg als Aufstiegskandidat, klarer Favorit zu Hause gegen Eintracht Braunschweig, die bisher eine sehr schwache Saison spielen, sich auch nur auf Rang 17 befinden. Also ja, ich war ja anfangs der Saison noch sehr begeistert von Eintracht Braunschweig. Bin ja auch ein Riesenfan von Trainer Daniel Scherning. Aber ja, was man vor allen Dingen in der Hinrunde abgeliefert hat, war teils unterirdisch. Offensiv hat man kaum Gefahr ausstrahlen können. Defensiv hat man trotz einer sehr erfahrenen Dreierkette sehr viel zugelassen und ja, im Endeffekt muss man sagen, Braunschweig, die spielen halt schon wie ein Absteiger und es ist natürlich klar, dass man jetzt im Winter was tun musste. Man hat sich ja mit Leno Tempelmann und Ron-Torben Hoffmann, beide vom FC Schalke 04, verstärkt, möchte dadurch natürlich zum einen die Defensive stabilisieren und zum anderen natürlich auch auf dem Weg nach vorne mit Tempelmann etwas mehr Wucht in das Spiel reinbekommen. Tempelmann ist ja ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der dann sowohl die Defensiv aushelfen kann, als auch dann bei eigenem Angriff im 16er ja, bereitsteht, um den Ball einzuköpfen oder ihn ins Tor reinzuschießen. Und schaut man sich auch einfach mal diese Aufstellung an, muss man sagen, da steckt schon Qualität hinter. Ron-Torben Hoffmann im Tor, mit Elas Bicacic, Jekyll, hat man für Zweitliga-Verhältnisse eine gute bis sehr gute Dreierkette. Rittmüller, Di Michele Sanchez, zwei Spieler im mittleren Alterssegment, die in Liga 2, respektive Liga 3 schon gezeigt haben, dass sie es können. Offensiv mit Juan Felipe, Schabo, Gomez, Kaufmann. Also das ist schon Qualität. Und da muss man schon erwarten, dass man im Gegensatz zu den drei Aufsteigern, Preußen Münster, SSV Ulm und natürlich Jan Regensburg, einen deutlichen Qualitätsvorteil hat, den man eigentlich ausnutzen müsste. Also alles außer der direkte Klassenhalt ist dann auch direkt schon eine Enttäuschung. Selbst wenn man in die Relegation kommen sollte, würde ich sagen, ja, wird es schwierig. Klar, schaut man sich dann mal die Bank an, wird es ab Position 15, 16 im Kader schon etwas dünner. Da müssen da mal so ja, Jugendspieler wie Phil Kunze, Jona Borsum oder Max Marie in den Kader mit aufrücken. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass Braunschweig deutlich mehr Qualität besitzt, als sie es momentan auf den Platz gebracht haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, gegen den 1. FC Magdeburg hat man meiner Meinung nach ein sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert. Spielerisch war es jetzt wieder nicht kein Glanzmoment, klar, aber man hat sich gewehrt, man stand hinten sehr kompakt, hat immer wieder versucht, auch Angriffe zu initiieren, also selbst auch mal das Spiel zu machen, an sich zu reißen, selbst sich auch mal gute Chancen herauszuspielen. Gut, dass man dann am Ende den einzigen Treffer durch einen Foul-Elfmeter erzielt, den Lino Tempelmann dann reinmacht, ist natürlich dann wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, das könnte ein Wendepunkt in dieser Saison werden für Braunschweig. Dieser Punkt, den man sich verdientermaßen erkämpft hat, man hat zwar, klar, Magdeburg, die sehr auf Ballbesitz sind, gerne den Ball überlassen, aber man hat immer wieder gefährliche Konter setzen können und vor allen Dingen die starke Offensive der Magdeburger gut im Zaun gehalten. Also ein Kaas, der noch in der Vorwoche mit seinen drei Treffern Matchwinner war, kam jetzt nicht so gut in dieses Spiel rein. Magdeburg hat das Glück gehabt, dass sie gut in die Partie reingekommen sind, indem sie in der 5. Minute das 1:0 erzielt haben. Aber ansonsten kam jetzt meiner Meinung nach nicht so viel auf das Tor von Ron Torben Hoffmann, dass man sagen würde, yo, es war sehr gefährlich. Dementsprechend kann man es auch kurz halten. Es war ein umkämpftes Spiel, am Ende ein verdientes Unentschieden für Braunschweig. Und Magdeburg, ja, hätte mit 3 Punkten sich ganz oben festsetzen können. So bleibt es leider dabei, dass man im Verfolgerfeld bleibt und nicht ganz, ganz oben angreift. Dann kommen wir zum zweiten Spiel an diesem Freitag. Und das war die Spielvereinigung Greuther Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Kritiker des Spielvereinigung Greuther Fürth in dieser Saison, weil sie deutlich unter ihren Möglichkeiten spielen, im Abstiegskampf sind und die Spielweise sich nach der Entlassung von Alexander Zorniger nicht weiterentwickelt hat. Man steht vielleicht etwas kompakter, aber die Betonung liegt da deutlich auf dem Etwas. Aber offensiv fehlt mir da so ein bisschen, ja, dieser Spielfluss, so dieses Herausspielen von Torchancen. Oft sind es Einzelaktionen wie von einem Futkoi oder von einem Branimir Gota, die da mal für Torgefahr sorgen. Aber zusammenfassend ist es halt wirklich nicht sehr schön anzuschauen als Fürther Fan. Wobei ich da auch einen Neuzugang hervorheben muss, nämlich Felix Klaus, der für sehr viel Torgefahr in diesem Spiel gesorgt hat, ja auch schon in der Vorwoche eine Vorlage geleistet hat für Nico Gieselmann. Aber ja, er alleine kann es dann halt auch nicht in Verbindung mit einem Branimir Gota richten. Und wenn du da natürlich gegen 1. FC Kaiserslautern spielst, der aggressiv gegen den Ball arbeitet, der unter Markus Anfang einfach offensiv sehr, sehr stark ist, dann wird es halt auch schwierig. Und vor allen Dingen, was ich beim 1. FC Kaiserslautern so beeindruckend finde, ist, dass sie einfach sich eine Resilienz erarbeitet haben. Also wenn sie mal ein Gegentor kassieren oder mal in Unterzahl sein sollten, spielen sie trotzdem ihren Stiefel weiter. Sie wissen einfach, wir haben diese Qualität, sie haben dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen. Wir können jedes Spiel noch drehen und gewinnen. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass sie oben in der Spitzengruppe der zweiten Liga sich befinden. Und ich glaube schon, dass man auch bis zum Ende der Saison ganz, ganz oben mitmischen wird, lange im Aufstiegskampf mit dabei sein wird. Und wenn es dann in Richtung Frühjahr geht, März, April, Mai, dass sie dann noch mit dabei sind. Und dann ist natürlich alles möglich in der Crunch-Time der Saison. Man rangiert jetzt auf Platz 4 mit 32 Punkten, ist nur 2 Punkte hinter Tabellenführer HSV in einer sehr engen zweiten Liga, aber trotzdem diese Momentaufnahme ist schon beeindruckend. Vor allen Dingen eine bockstarke Offensive, 36 Treffer, das ist ein überragender Wert für eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison ja kaum etwas zustande gebracht hat. Und ich habe ja bereits vorhin erwähnt, diese Resilienz, die hat man gezeigt, denn die Fürther ging tatsächlich in Führung in Form von ihrem defensiven Mittelfeldspieler Philipp Müller in der 6. Minute. Trotzdem, wie gesagt, der FCK ist weiterhin auf das Fürther Tor angestürmt und hat sich dann durch Marlon Ritter und Jokota, bei dem müssen wir auch nochmal gesondert reden, das Spiel gedreht. Gota macht dann das 2:2 in 68. Minute. Kalotsch kann dann wieder zur Führung treffen und in einer wilden Schlussphase kassiert erst Philipp Müller die rote Karte, nachdem er mit offener Sohle seinen Gegenspieler umgegrätscht hat. Jan Jamra hat dann noch wegen Meckerns die gelb-rote Karte kassiert, also Dann war es plötzlich 10 gegen 10 und Ragnar Acher, der eingewechselt wurde nach seiner langen Verletzung, zeigt, warum er einfach einer der kaltschnäuzigsten Stürmer in der zweiten Liga ist. Alleine vor dem Tor kann er den Ball dann locker lässig einschieben und Noll überwinden. Und ich habe es bereits erwähnt, wir wollen noch einmal über Yokota reden. Im Sommer aus Belgien ausgeliehen. Man kannte ihn jetzt nicht so richtig in Deutschland, aber ist ein wuseliger, trickreicher Japaner, hat wie viele Japaner einen niedrigen Körperschwerpunkt. Ist also auch schwierig zu verteidigen, weil er sehr schnelle Bewegungen machen kann. Und er zeigt auch einfach, wie wichtig es ist, auch mal andere Märkte zu scouten, dort dann günstig Spieler zu verpflichten oder zu leihen. Klar, er wird über den Sommer hinaus nicht beim 1. FC Kaiserslautern bleiben, außer sie steigen vielleicht in die Bundesliga auf, dann würde eine kleine Chance bestehen. Nichtsdestotrotz muss man da Sportdirektor Thomas Heng großes Lob aussprechen, dass er diesen Spieler gefunden hat und natürlich auch an Trainer Markus Anfang, dass er ihn so in das Spiel eingebaut hat, ihm das nötige Selbstvertrauen auch gegeben hat, das Selbstbewusstsein, dass er ein enormer Schlüsselspieler im Lauterer Spiel ist. Und über den Sieg des 1. FC Kaiserslautern müssen wir nicht sprechen. Also die X-Gold-Statistik 2,38 zu 1,06 für Lautern. 15 Abschlüsse, 7 davon aufs Tor. Man hatte mehr Ballbesitz mit 55%, deutlich mehr Pässe gespielt, ist mehr gelaufen. Und man hat vor allen Dingen dann auch die wichtigsten Zweikämpfe für sich entscheiden können. Also es war für mich auch eine sehr abgezockte Leistung vom 1. FC Kaiserslautern und führt, ja, bis auf einige Ansätze war es wieder nicht viel. Und man muss jetzt wirklich aufpassen, denn die Konkurrenz hat an diesem Spieltag in Form von Münster und Ulm auch gut gepunktet. Und das Polster zu den Abstiegsplätzen wird immer dünner. Man ist jetzt mit 20 Punkten auf Rang 15, Ulm mit 16 und Braunschweig mit 15, pardon, haben nur knapp weniger Punkte. Also es muss jetzt bald ein Turnaround entstehen, sonst findet man sich irgendwann auf einem Abstiegsplatz wieder und sich dann daraus zu kämpfen, wird dann wieder eine andere Aufgabe sein. Deswegen, Jan Siewert muss jetzt schnell Lösung finden, muss irgendwie wieder dieses Selbstbewusstsein in diese Truppe reinbekommen, ihn einimpfen. Denn natürlich, Spielverein-Greuther Fürth gehört einfach in die zweite Liga. Nicht umsonst sind sie ja auf Platz 1 der ewigen Tabelle der zweiten Liga. Also sie gehören für mich eindeutig hierhin und deswegen wünsche ich natürlich auch allen Kleeblättern, dass sie möglichst schnell die nötigen Punkte einsammeln, um sich von den Abstiegsplätzen zumindest entfernen zu können. Denn mit dem Aufstieg werden sie natürlich nichts mehr zu tun haben. So, und vom Freitag springen wir dann ganz geschwind rüber in den Samstag und starten mit der Partie Karlsruhe SC gegen Fortuna Düsseldorf. Eine sehr spannende Angelegenheit. Düsseldorf schauen sich ja noch nach Verstärkung um, wollen ja vielleicht im Winter noch was machen, aber bisher ja, ist es jetzt noch nicht so konkret geworden, als dass man sagen könnte, ja, es ist was. Also Klaus Allofs hat sich in der vergangenen Woche in der Bild-Zeitung geäußert, denn wahrscheinlich wird Bayern 04 Leverkusen die Leihe des Zentralmittelfeldspielers Noah Bamba auflösen. Und als Nachfolger soll man angeblich an Christian Hilnisson von Ajax Amsterdam Jong interessiert sein, also der zweiten Mannschaft der Amsterdamer. Und ja, Allofs hat dazu Stellung bezogen, hat gesagt, ja sicher, ist ein sehr interessanter Mann, mit dem wir uns beschäftigen. Also eventuell würde man dann einen gut ausgebildeten zentralen Mittelfeldspieler leihen, der natürlich dem Düsseldorfer Spiel nochmal eine etwas größere spielerische Note geben könnte, in einem sonst schon sehr stark besetzten Düsseldorfer Mittelfeld, da müssen wir nicht drüber reden. Also wenn du einen Johannesson, Haag, Quarteng, Fran Brederode hast, sind alles technisch sehr versierte Spieler. Aber vielleicht ja noch einen weiteren dazu, der dann in diese Rolle hineinwachsen kann, falls dann im nächsten Sommer, ich meine, wie Johannesson oder Haag den Verein schon wieder verlassen könnten, denn Fortuna Düsseldorf ist natürlich auch ein Verkäuferclub. Sie müssen ihre besten Spieler oft zu Geld machen, sie dann durch junge Spieler ersetzen, die sie dann erst wieder entwickeln müssen. Das gehört ja mit zur Clubphilosophie. Nichtsdestotrotz, so ein halbes Jahr Eingewöhnung würde dem Jungen wahrscheinlich auch gut tun. Er kann dann schon mal das deutsche Umfeld kennenlernen, das Düsseldorfer Umfeld, kann vielleicht schon mal ja auch in die Abläufe reinkommen und durch Joker-Ansätze schon erste Erfahrungen sammeln. Und vielleicht ist er ja auch schon direkt schon so stark, dass er sich einen Platz in der Startelf erkämpft. Wir werden sehen. Wir werden die Gerüchte natürlich auch genau beobachten, ne? Jeden Abend in den Tornet, zweite Fußball-Bundesliga, News am Abend, wisst ihr ja Bescheid. Auf Instagram, YouTube, TikTok könnt ihr das ganz genau verfolgen. Und das Tagesgeschäft ist aber dann trotzdem immer noch das Wichtigste. Also nicht nur auf die Zukunft schauen, sondern auch auf die Gegenwart. Und die hieß Auswärtsaufgabe beim Karlsruher SC, die mit ihrem neuen Sturmduo Schleusener und Mikkel Kaufmann aufgelaufen sind. Kaufmann und Tsivtsivadze haben ja eine Art Tausch vollzogen. Tsivtsivadze in die erste Liga zu Heidenheim und dafür an die Heidenheimer dann leihweise Mikkel Kaufmann zurück zum KSC verliehen. Er hat ja dort schon mal gespielt. Und man merkt jetzt so, in der vergangenen Woche war es noch ein bisschen holprig bei Kaufmann, aber in dieser Woche hat man schon gemerkt, ja, die Automatismen mit seinen Mitspielern funktionieren immer besser. Hat dann auch in 8 Minuten das 1:0 erzielt. Also man merkt, so in einer gut funktionierenden, offensiv starken Mannschaft kann er seine Stärken ausspielen. Und vielleicht ist dieser Schritt zu einem Bundesligisten im Abstiegskampf einfach zu groß oder passt nicht zu ihm. Auch bei Union Berlin kam er nicht so richtig in Tritt. Also ich glaube, er braucht einfach eine sehr ballbesitzorientierte Mannschaft, wo er sich dann perfekt entfalten kann. Und das hat dem KSC natürlich auch Auftrieb gegeben, das 1:0. Das 2:0 macht dann Robin Heuser, der im Sommer ja von Wien-Wiesbaden zu den Baden angekommen ist. Und zur Halbzeit hat man schon gedacht, ja, der KSC wird dieses Spiel ganz eindeutig gewinnen, waren die überlegene Mannschaft, die reifere Mannschaft, deutlich abgezockter gewesen. Von den Fortun kam dann nicht ganz so viel in Hälfte 1, obwohl sie mehr Ballbesitz hatten, aber so richtig gefährlich wurde es da meistens nicht. So diese Zielgenauigkeit hat einfach gefehlt. Und in Hälfte 2 wurde es dann aber deutlich besser. Man ist dann nochmal deutlich aufs Gaspedal gegangen, hat sich dann auch verdientermaßen belohnen können. Mit 3 Treffern hat das Spiel also drehen können. Wichtig war hierbei vor allen Dingen, dass man Pesinovic gebracht hat für André Hoffmann, also er auf Viererkette gesetzt hat, dafür dann vorne noch einen zweiten Stürmer mit reingeworfen hat, mit Pesinovic, der dann auch direkt trifft. Und Pesinovic ist natürlich auch wieder so eine ganz besondere Personalie. In den U-Ligen hat er für den VfL Wolfsburg ja alles kurz und klein geschossen, hatte dann mit mehreren schweren Verletzungen zu kämpfen, konnte sich deshalb auch noch nicht in der Bundesliga-Mannschaft des VfL Wolfsburg durchsetzen. Und jetzt bei dieser Leihe zu Fortuna Düsseldorf zeigt er einfach, dass er ein waschechter Knipser ist, eiskalt vor dem Tor und du ihn einfach im 16er anspielen kannst und er dann immer etwas Gefährliches kreieren kann. Und das ist für mich auch einfach dann eine Qualität, die Fortuna Düsseldorf besitzt und auch von Daniel Thun dann auch wirklich in der Pause die Fehler zu erkennen, die richtigen Lösungen parat zu haben, auch mal das System dann zu wechseln, diesen Mut dann auch ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Natürlich auch in dem Wissen, wenn Karlsruhe schnell das 3:0 erzielt, dann ist das Spiel wahrscheinlich gegessen. Aber man hat oder ist immer weiter angelaufen. Und am Ende hat David Kufnatski mit einem Doppelpack die Fortuna gerettet. Man hat dieses Spiel dann gewonnen und auch verdientermaßen gewonnen. Klar, am Ende kam der KSC dann nochmal, aber das hat man dann sehr seriös runtergespielt. Und da muss man auch einfach sagen, klar, die Fortuna sind teilweise immer etwas schläfrig, aber sie haben einen so starken Kader, dass sie dann diese Schwächephasen immer wieder gut kompensieren können, immer wieder zeigen, yo, wir sind da, wir haben Bock. Und für mich ist Fortuna Düsseldorf natürlich ein ganz klarer Favorit auf den Aufstieg, wenn sie ihre Schwächenperioden minimieren können. Und der KSC auch, ja, offensiv ist man top, aber defensiv läuft es einfach nicht. Man hat schon sehr, sehr viele Gegentore schlucken müssen, kassiert. Und das ist dann auch einfach zu viel, weshalb man ja momentan nur auf Rang 8 rangiert mit seinen 29 Punkten. Und am kommenden Spieltag, am kommenden Freitag gegen die SV Elversberg, wird es auch nicht unbedingt leichter, die natürlich vor dem Tor auch eiskalt sind. Also da muss man vielleicht aufpassen, dass man nicht so ganz den Anschluss verliert und mal wieder einen Sieg dann einfährt, um die 3 Punkte bei sich zu behalten. Und am Samstag gab es ja ein Duell der Freunde, der Fanfreundschaft. Schalke 04 gegen den ersten FC Nürnberg. Und egal wie die Saison von Schalke und oder den Nürnbergern läuft, meistens endet dieses Spiel immer gleich. Denn die Nürnberger sind ziemlich gute Freunde. Sie schenken den Schalkern sehr viel. So auch in diesem Spiel. Also Schalke gewinnt am Ende mit 3:1, verdientermaßen auch mit 3:1, weil der erste FC Nürnberg vor allem die Anfangsphase sehr verschlafen hat. Defensiv mit dem einen oder anderen Wackler, Finn Jeltsch war nicht sattelfest, genau wie Knoche und Karafiat. Und wenn dann natürlich dein Keeper auch noch patzt mit Reichert, dann wird es sehr, sehr schwierig, dieses Spiel zu drehen. Ging dann FC Schalke 04, der unter Keeshan Wonderen nach einem sehr schwachen Start, wo wir ihn auch alle zu Recht kritisiert haben, man jetzt mittlerweile gut in Fahrt kommt. Man hat eine eingespielte Truppe, die natürlich immer mal wieder durch kleine Verletzungen abgeändert werden muss. Diesmal war Mörkel nicht mit dabei, dafür Anton Donko auf der linken Verteidigerposition. Aber man sieht, diese Mannschaft ist eingespielt, Automatismen greifen. Man hat offensiv wie defensiv einen Plan. Klar, auch mal der eine oder andere Wackler mal drin. Aber trotzdem, die Mannschaft wirkt deutlich stabiler. Und man hat mit Musa Silla natürlich einen absoluten Bomber in dieser zweiten Liga, genauso wie Kapitän Kenan Karaman, die dann im Alleingang für diesen 3:1-Sieg sorgen. Erst Karaman in der 7. Minute, dann Musa Silla in der 15. Minute erhöht. Klar, Tsimas macht dann im Stile eines Top-Torjägers das 2:1. Aber noch vor der Pause macht Musa Silla das 3:1. Und das zeigt auch einfach für mich, Schalke ist resilient. Und sie haben auch diese Wucht in ihrem Spiel, diese Energie auch mit den Fans zusammen. Und man hat den ersten FC Nürnberg teilweise aussehen lassen wie eine Schülermannschaft. Man war körperlich deutlich aggressiver, aktiver. In Hälfte 2 kamen die Nürnberger wieder etwas besser rein, auch weil Schalke etwas hat schleifen lassen. Nichtsdestotrotz war dieser Sieg für mich nicht gefährdet. Man hat es super runtergespielt und für mich zeigt das auch noch einmal, ja, Schalke, für ganz oben wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber es entsteht etwas Positives, etwas Gutes. Man hat eine sehr starke Truppe und ich glaube, wenn man jetzt noch im Offensivbereich etwas macht und vielleicht noch einen neuen Innenverteidiger verpflichtet, nachdem man ja unter der Woche Wasinski in seine belgische Heimat verliehen hat, dann hat man schon einen guten Kader und wenn dann die Verletzten nach und nach auch wieder reinkommen, habe ich ein gutes Gefühl, Der erste FC Nürnberg spielt eine sehr durchwachsene Saison, aber man hat auch eine sehr junge Mannschaft. Miroslav Klose ist noch ein Trainer, Novize, muss natürlich auch seine Erfahrungen sammeln. Und wenn man natürlich den Kader im Großen und Ganzen beibehalten kann, ihn dann im kommenden Sommer nochmal mit Verstärkungen oder mit Neuverpflichtungen verstärkt, glaube ich, dass sie auch perspektivisch wieder eine Rolle um den Aufstieg mitspielen können. In dieser Saison werden aber sowohl der FC Schalke 04 als auch der 1. FC Nürnberg nichts mit dem Aufstiegskampf zu tun haben. Da bin ich mir dann doch sehr, sehr sicher. Und dann springen wir schon zum Samstagabend und zum zweite Liga-Topspiel. Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger SV. Klingt nach Bundesliga. Es war eine Bundesliga-Kulisse. Es war nicht unbedingt immer so der Bundesliga-Fußball, aber es hat vor allen Dingen von der Intensität gelebt. Und du siehst beim HSV auch einfach dieses Selbstbewusstsein, das man sich in den vergangenen Wochen erarbeitet hat. Gerade nachdem man in der Vorwoche mit dem 1-0-Sieg gegen den 1. FC Köln sich die Tabellenführung geschnappt hat. Und in diesem Spiel auch, ja, ganz wichtig in Führung gegangen ist. Denn wir haben es ja in den vergangenen Wochen oft erlebt, dass der Tabellenführer am darauffolgenden Spieltag gestrauchelt ist, schwächer in die Partie gekommen ist und dann ist so ein früher Treffer wie der von Delphi Selke, Minute 23, auch eminent wichtig, der sich ja nachher noch einen Jochbeinbruch zugezogen hat, Ausfallzeit unbekannt, aber trotzdem, du gehst dann in Führung und das gibt diesem ganzen Team nochmal Sicherheit, wenn dann der gerade eingewechselte Königsdörfer dann das 2-0 für dich noch nachlegt, dann bist du auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit einem ganz anderen Körpergefühl gehst du dann rein und lässt sich dann auch mal nicht von irgendwelchen Gegentreffern runterziehen. Klar, Cousins, Martin Winkler in der Schlussphase haben sie nochmal richtig Druck gemacht, die Hertaner konnten ausgleichen. Am Ende macht Sahiti dann den Siegtreffer für den Hamburger SV. Aber du hast einfach gesehen, es gibt ein Team, was enormes Talent und Qualität hat und ein Spitzenteam. Und dieses Team, was viel Qualität hat, ist Hertha BSC Berlin und Spitzenteam ist der HSV. Denn man hat aus den Fehlern der Hinrunde gelernt, vor allen Dingen aus den Niederlagen gegen Braunschweig oder dem schwachen Spiel gegen Nürnberg, hat man dann einfach gezeigt, yo, wir sind da, wir haben Lust, wir sind der Aufstiegsfavorit jetzt, wir geben alles dafür, wir spielen vielleicht nicht immer den allerschönsten Fußball, wie man es noch in der Anfangszeit in der zweiten Liga gemacht hat, sondern wir lassen uns hundertprozentig auf diese Liga ein, gehen auch mal körperlich rein, haben dann natürlich unsere spielerischen Glanzmomente, mit denen wir das Spiel entscheiden, aber wir zeigen das berühmte Wort in dieser Folge, Resilienz. Und es zeigt für mich einfach, der HSV ist bereit, um in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Und bei Hertha BSC Berlin muss man sagen, also ich habe sie ganz oben erwartet, und bin einfach enttäuscht. Christian Fiel schafft es einfach nicht, aus einem Top-Kader für Zweitliga-Verhältnisse das Maximum rauszuholen. Man dümpelt so im Tabellenmittelfeld der zweiten Liga rum, kommt nicht richtig vom Fleck. Und das trotz Spielern wie ein Maza Cousins. Du hast einen Scherhand, du hast mit Dardai, Clemens, super talentierte Spieler, mit dem Tjaak Ernst, eine starke Nummer 1, der jetzt durch Marius Gersbeck, der auch ebenfalls für Zweitliga-Verhältnisse ein Top-Keeper ist, ersetzt. Und da muss mehr kommen. Da muss insgesamt einfach deutlich mehr kommen. Also man unterperformt erneut. Und ich würde tatsächlich, auch wenn ein Trainerwechsel nicht immer hundertprozentig hilft, aber einen neuen Trainer holen, der ja zumindest 100% von den Spielern mal rausholen kann. Denn wenn alle ihre Maximumleistung auf den Platz bringen oder zumindest ihr Minimum schon an Talent und Leidenschaft, dann ist Hertha BSC Berlin mit ganz oben dabei. Deswegen, ich bin maßlos enttäuscht. Für mich bisher auch eine der größten Enttäuschungen in dieser Saison ist für mich Hertha BSC Berlin. Denn mit einem tollen Umfeld, tollem Stadion, mit tollen Fans, mit einem super Kader, der offensiv top ist, der defensiv gut ist, muss mehr kommen. Und deswegen glaube ich auch daran, dass Hertha BSC Berlin in den kommenden Wochen noch eine Trainerdiskussion führen wird. Und dann springen wir in den Super Sonntag. Gleich bekommt ihr noch Domes Darmstadt-Talk zum Spiel Darmstadt gegen Paderborn, was die Paderborner 1-0 durch einen Treffer von Felix Platte gewinnen. Da möchte ich noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir springen in zwei Duelle, wo drei Aufsteiger beteiligt waren. Zum einen SSV Ulm gegen Jahn Regensburg, das direkte Aufsteigerduell, und dann war Preußen Münster noch bei Hannover 96 beim Heimdebüt von André Breitenreiter unterwegs. Fangen wir also auch direkt mal bei diesem Spiel an. Klare Rollenverteilung, Hannover 96 als Aufstiegsmitfavorit. André Breitenreiter sieht den Druck ja eher beim HSV oder 1. FC Köln, aber sie wollen natürlich auch in die Bundesliga aussteigen, sind im erweiterten Aufsteigerfeld dabei, und Preußen Münster, für die geht es einfach nur darum, den Klassenerhalt zu realisieren. Man hat sich mit enormer Zweitliga-Erfahrung im Sommer und jetzt auch im Winter verstärkt. David Kinzombi, Leihgabe vom SC Paderborn, erstmals auf der 6er-8er-Position mit dabei, soll mit viel Wucht nach vorne das Offensivspiel der Münsteraner nochmal weiter ankurbeln, aber natürlich auch mit seiner guten Zweikampfstärke für defensive Stabilität sorgen, bevor die Bälle dann auf die letzte Dreierkette bestehend aus Kulis, Baito und Scherder zulaufen. Und ich muss sagen, also desto länger die Saison geht, desto besser gefällt mir Preußen Münster. Ich finde, sie spielen so ein bisschen wie Darmstadt in ihrer drittletzten Bundesliga-Saison. Also als sie mit Dirk Schuster ja von der dritten bis in die Bundesliga aufgestiegen sind. Auch dort haben sie sich mit vielen erfahrenen, in dem Fall Bundesligaspielern, verstärkt, haben defensiv gut gestanden, sind viel auf Standard gegangen, haben viele Kopfballtreffer erzielt, waren einfach unangenehm zu bespielen. Und genauso spielt für mich auch Preußen Münster maximal unangenehm. Also es macht keinen Spaß, gegen sie anzutreten. Und gerade so spielerisch starke Mannschaften, wie es ja Hannover 96 ist, tun sich da natürlich besonders schwer. Wenn du da natürlich noch einen sehr tiefen Rasen hast, der nicht unbedingt top zu bespielen ist, dann wird es halt sehr hart. Und diesen Vorteil hat Preußen Münster dann auch ausgenutzt. Sie wussten, wir müssen hier nicht das Spiel machen, sondern überlassen mal Hannover 96 den Ball, und durch Konter- oder Standardsituationen kommen wir dann schon zu unseren Chancen. Genauso ist es passiert. Joshua Mees von der rechten Seite wird geflankt. Im 16er kann er den Ball dann schön annehmen. Ein schöner Drehschuss macht dann das 1-0. Und man hat einfach dieses Selbstbewusstsein dann gespürt. Man ist noch aggressiver angelaufen. Hat sich dann auch mehr getraut. Und das wurde dann direkt bestraft. Tresoldi macht in der 34. Minute das 1-1. Leopold in der 64. Minute dann mit dem 2-1. Und in der Schlussphase hat Sascha Hildmann dann noch einen erfahrenen Winterneuzugang reingeworfen, nämlich Florian Pick, den man vom 1. FC Nürnberg geholt hat. Und der erzielt in der 71. Minute den 2-2 Endstand. Was bleibt am Ende dieses Spiels zu sagen? Man könnte natürlich jetzt Hannover 96 kritisieren, könnte sagen, ja, sie müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ein Aufstiegskandidat muss so ein Spiel, ein Heimspiel gegen den Aufsteiger unbedingt gewinnen. Aber ich habe trotzdem sehr viel Positives bei Hannover gesehen. Defensiv stand man insgesamt sehr gut. Also das meiste, was dann auf das Hannoveraner Tor kam, konnte man gut wegverteidigen. Und offensiv haben Leopold und Rochelt das Spiel gut organisiert. Vor allen Dingen Enzo Leopold immer mal wieder als Stratege im Mittelfeld unterwegs, hat viele Angriffe mit eingeleitet. Rochelt hat sich auch viel auf die Außenbahn fallen lassen oder sich treiben lassen, hat dort dann eine Überzahl gesorgt, entweder mit einem Widowig auf der linken Seite oder mit einem Ruhe auf der rechten Seite. Und Gangkamp und Tresoldi waren immer eine Gefahr. Du wusstest, wenn der Ball im 16er auf einen der beiden Jungs kommt, dann wird es maximal gefährlich für die Preußen. Und so würde ich dann schon sagen, klar, es war jetzt noch kein optimales Heimspiel, aber man sieht schon André Breitenreiters Handschrift, nämlich aggressiv und mutig gegen den Ball verteidigen, früh pressen und vorne dann natürlich auch auf die individuelle Qualität eines Gangkamp und eines Tresoldis setzen und Preußen Münster, die sich weiter in dieser Liga stabilisieren. Klar, nur mit Unentschieden kommst du auch nicht weit. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Preußen auf einem guten Weg sind, den Klassenerhalt zu schaffen. Sie spielen unangenehm, haben mittlerweile dann auch mal dieses gewisse Abschlussglück, erzielen also auch mal Treffer, die sie in der Hinrunde vielleicht noch nicht gemacht hätten. Und ich glaube, die Preußen sind froh, wenn die Transferphase dann vorbei ist. Es wird dann noch spekuliert, dass Joel Grodowski, einer der oder mit der Top-Torjäger der Preußen in der vergangenen Drittligasaison, den Club noch verlassen könnte oder möchte. Kommt kaum zum Zug, stand jetzt erneut nicht im Kader. Ist natürlich schon eine kleine Preußen-Legende geworden. Konnte sich in dieser zweiten Liga aber bis jetzt noch nicht so stabilisieren. Hatte ein gutes Spiel in der Hinrunde gegen Jan Regensburg. Aber ansonsten kam von ihm nicht so viel. Und die Preußen scheinen sich dann auch ein bisschen von der Aufstiegsmannschaft zu emanzipieren und eher auf Zweitliga-Erfahrung zu setzen. Also dort bin ich mal gespannt, wie es in den kommenden Wochen so aussieht beim SC Preußen Münster. Und dann das letzte reguläre Spiel, Aufsteigerduell, SSV Ulm gegen Jan Regensburg. Für Ulm hieß es, wir müssen unbedingt gewinnen gegen den direkten Konkurrenten, wenn nicht gegen das abgeschlagene Schlusslicht Regensburg, gegen wen dann? Die Regensburger wussten natürlich auch, mit einem Dreier sind wir wieder dran, haben wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Und so sind sie auch ins Spiel reingegangen, sehr mutig. Man hat mit Pröger, Adamian, Kühlwetter, Sonnen vier offensive Mittelfeldspieler gebracht. Auch Handwerker und Ananou haben sich immer wieder auf den Schienenpositionen offensiv mit eingeschaltet. Man wollte also die Ulmer früh stören, wollte früh das 1:0 machen, die ihrerseits auf ein sehr technisch starkes Mittelfeld gesetzt haben, mit einem Krattenmacher, Batista, Meyer, Dressel, auch Aaron Keller auf der linken Schiene. Das sind schon technisch sehr starke Spieler für Zweitliga-Verhältnisse. Und vorne hast du natürlich mit dem Telalovic einen absoluten Knipser, der immer wieder für ein Tor gut ist. Und dieses Spiel fing zäh an. Also ich dachte, als ich so die ersten 10, 15 Minuten gesehen habe, es könnte 0:0 werden. Aber dann ist der Knoten geplatzt und wie, Telalovic macht 4. Ich betone 4 Tore in diesem Spiel. 24., 34., 45 plus 1. Minute, 3:0, also innerhalb von 21 Minuten hat man das Spiel eigentlich schon entschieden. Batista Meyer dann noch per Elfmeter in der 55. Minute, Telalovic setzt dann noch den Deckel drauf. Und Noah Ganaus, der eingewechselte junge Stürmer, bleibt dann in der 90 plus 2. Minute nur noch der 5:1 Anschlusstreffer, der dafür sorgt, dass das Torverhältnis von Ulm nicht bei plus minus 0 liegt, sondern bei minus 1. Vor dem Spiel hatte man ja noch ein negatives Torverhältnis und man hat von vorher 17 Treffern jetzt schon auf 22 erhöht, auch nur 23 Gegentreffer. Das zeigt für mich, defensiv stand man vorher schon gut, aber jetzt gegen einen so schwachen Gegner wie Jan Regensburg hat man es dann auch offensiv geschafft, sich die Torchancen herauszuspielen zum einen und sie dann auch eiskalt zu verwerten, also X-Goals von 3,34 zu 0,9. Man hatte mehr Ballbesitz, mehr Pässe, man ist mehr ist mehr gelaufen, man hat mehr gewonnene Zweikämpfe gehabt. Also das ist schon ein klares Zeichen gewesen, ein klarer Klassenunterschied. Jan Regensburg hat trotz namhafter Winterneuzugänge wie Handwerker, wie Suhonen, wie ein Sagis Adamian, es einfach nicht auf den Platz bringen können, diese Qualität. Und ich glaube, das war dieser letzte Moment, dieser letzte Sargnagel, der zeigt, ich glaube dann doch, Jan Regensburg wird in die dritte Liga wieder direkt absteigen. Ulm zeigt, ja, in dieser Liga können und wollen wir mithalten, setzen also ein wichtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampf.
Domes Darmstadt Talk.
Meine Meinung zu dem Spiel Darmstadt 98 gegen SC Paderborn ist folgende. Es war kein wirklich so spannendes Spiel, muss man so ehrlich sein, also von beiden Seiten aus. Ich hatte erst das Spiel in der Konferenz geguckt und dann nochmal einzeln, und bei der Konferenz allein hatte man schon gemerkt, ja, das scheint kein wirklich so spannendes Spiel zu sein. Es wird auch im Verhältnis zu den beiden anderen Spielen nicht so häufig hingeschalten, verständlicherweise. Gerade bei dem Endstand von 0:1 für Paderborn am Ende. Und für mich wirkte es eigentlich fast die ganze Zeit nach einem typischen 0:0-Spiel, sowohl in der ersten Halbzeit als dann auch in der zweiten Halbzeit. Man muss sagen, die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften nicht wirklich so stark. Also auch von Darmstädter Seite aus ging nach vorne eigentlich gar nichts. Ich glaube, Darmstadt hatte in der ersten Halbzeit vielleicht einen Torschuss oder einen Schuss aufs Tor. Das war's. Und Paderborn wurde halt über Standards gefährlich, wodurch ja dann auch das schlussendliche 0:1 entstanden ist. Durch Felix Platte. Und das Tor wurde vorgelegt von Marvin Mehlem. Und beide sind alte Bekannte am Böllenfalltor. Marvin Mehlem ja noch vor kurzem oder letzten Saison mit Darmstadt in der Bundesliga gespielt. Nach dem Abstieg dann nach Hull City gewechselt. Und Felix Platte hat ja auch mal bei Darmstadt 98 gespielt. Wurde ja damals von Schalke 04 an Darmstadt ausgeliehen. Und Paderborn hat ihn dann damals von Darmstadt verpflichtet. Dementsprechend ist es natürlich noch ärgerlicher, dass zwei Ex-Lilien für den 0:1-Treffer sorgen. Aber natürlich muss man erstmal sagen, hoffentlich ist Felix Platte nichts Schlimmes passiert. Mein Beileid, das sah wirklich nicht schön aus. Das war halt im Luftzweikampf mit Vukotic. Und ich dachte, er ist Vukotic, hätte ihn halt getroffen. Aber so wie Felix Platte dann da auf dem Boden lag und so, das sah für mich eher nach ohne Gegeneinwirkung aus und nach einem sehr schlimmen Auftreten, und nicht umsonst musste er dann schlussendlich mit einer Trage vom Feld getragen werden. Und das Spiel wurde ja dann auch nicht nach 15 Minuten Halbzeit wieder angepfiffen, sondern nach, ich glaube, 20 oder 25 Minuten, weil sich der SC Paderborn logischerweise erstmal um Felix Platte kümmern wollte und wissen wollte, wie es um ihren Spieler steht, was ich sehr nobel finde von Paderborn, dass sie sich erstmal darauf fokussieren und da das Spielerische erstmal so ein bisschen beiseite legen und das Menschliche zeigen, finde ich eine sehr starke Aktion, auch von den Darmstädtern und von den ganzen Fans im Stadion, als Felix Platte vom Feld getragen wurde. Das muss man loben. Haben alle eine sehr starke Leistung gezeigt. Ich habe niemanden gehört, vielleicht gab es ein paar nicht so nette Menschen, möchte ich es mal ausdrucken, die da gepfiffen haben. Aber der Großteil des Stadions stand hinter Felix Platte. Das war ja auch mal eine Ex-Liga. Deswegen also wirklich Chapeau an alle im Stadion und an den SC Paderborn für diese starke Leistung. Und ja, in der zweiten Halbzeit wurde Darmstadt dann zwingender, dominanter, je nachdem, aber hatten halt fast 80%, 70-80% Ballbesitz, konnten damit aber nichts anfangen, weil man muss auch so ehrlich sein, Paderborn nach dem 1-0 eigentlich nur noch hinten stand und verteidigt hat mit 7 Mann und auf Konter gespielt hat. Das fand ich so ein bisschen schwach von Paderborn. Denn Paderborn hat die spielerischen Ansätze, sie haben starke Spieler, sie sind nicht umsonst jetzt wieder oben dran an den Spitzenplätzen, und sich dann ja mit 7 Mann hinten reinzustellen, auf Konter zu spielen. Also Das fand ich so ein bisschen schwach gemacht. Klar, schlussendlich haben sie dadurch gewonnen, aber das muss ich Paderborn leider ein bisschen ankreiden lassen. Das fand ich jetzt nicht so stark. Ich meine, es gibt Mannschaften, die lagen auch 2-0 hinten. Bedenke, Darmstadt letzte Woche in Düsseldorf und haben trotzdem nicht aufgehört zu spielen. Darmstadt, Düsseldorf lag 2-0 vorne letzte Woche und haben ja auch nicht aufgehört zu spielen. Klar, haben sie dadurch dann noch zwei Gegentreffer kassiert. Aber ich bin lieber so, lieber sich zwei spielerisch starke Mannschaften, anstatt dass eine Mannschaft sich nur hinten reinstellt und sagt, okay, macht mal, wir gucken dann mal, wie es läuft. Ja, gerade bei so einer spielerisch starken Mannschaft wie Paderborn habe ich das nicht erwartet. Aber wie gesagt, man muss so ehrlich sein, es war halt einfach auch nicht gut gespielt von Darmstadt. Ich habe gelesen, viele sagen, das ist das schlechteste Saisonspiel bisher gewesen. Fand ich nicht. Aber ein Sieg wäre auch nicht gerecht gewesen. Ich finde aber, ein Unentschieden hätte es besser getan. Also ja, schlussendlich, das 0 zu 1 ist aus Paderborner Sicht vielleicht verdient. Ich persönlich hätte lieber ein Unentschieden gesehen. Aber okay.
Jans erste FC Köln Review. Herzlich willkommen zum ersten FC Köln Talk mit eurem Tornitz Host Jan. Wir blicken wie immer auf das Spiel meines ersten FC Köln und wollen natürlich nicht nur das Spiel beleuchten, sondern auch alles rundherum, was beim FC so passiert ist. Natürlich der Abgang von Torhüter Jonas Ubich, der am heutigen Montag oder spätestens am morgigen Dienstag dann verkündet wird, schmerzt mich natürlich immer noch. Klar, man bekommt 7 bis 8 Millionen plus 3 bis 3,5 Millionen Euro Boni für einen sehr jungen Ersatztorhüter beim FC. So die Fakten. Aber klar, du verlierst natürlich das nächste Top-Talent, hast ihm dann auch ja, die Chance verbaut, langfristig beim FC im Tor zu spielen. Und aus Jonas Ubichs Sicht kann ich natürlich verstehen, du willst natürlich keinen, oder du willst lieber beim ersten FC, du willst lieber beim FC Bayern München Ersatzkeeper sein, als beim ersten FC Köln auf der Bank sitzen zu müssen. Klar, trotzdem tut es natürlich als FC-Fan weh, wobei man sagen muss, Marvin Schwäbe ist ein hervorragender Keeper, ein sehr starker Zweitligakeeper, auch ein starker Bundesligakeeper. Da muss man jetzt sich nicht grämen. Also man hat trotzdem noch einen sehr starken Stammtorhüter. Und man kann dieses Geld ja vielleicht noch investieren, vielleicht ja in einen Stürmer. Man soll ja angeblich an dem dänischen Mittelstürmer Kjerumgaard interessiert sein vom dänischen Zweitligisten Odense BK. Dort habe ich mit einem treuen Tornetz-Zuhörer aus Dänemark, Grüße an dich Jan, schon einmal über ihn gesprochen. Er hat ihn mir präsentiert, fand ihn sehr interessant, deswegen habe ich ihn jetzt auch so ein bisschen beobachtet und muss sagen, ja, ist ein großes Talent, groß gewachsen, wuchtig, aber auch schnell, also hat auch ein gewisses Tempo. Da muss man natürlich schauen, ob er, also das Niveau der dänischen zweiten Liga ist natürlich nochmal unterhalb dem der deutschen zweiten Bundesliga anzusiedeln, ob er sich da dann durchsetzen könnte. Nichtsdestotrotz ein sehr spannender Spieler, wie ich finde. Und wer weiß, vielleicht wird er ja der nächste Top-Torjäger des ersten FC Köln. Denn hinter Damien Downs klafft momentan eine Lücke, Tim Lemperle verletzt und vielleicht auch schon in Gedanken bei der TSG Hoffenheim, wo er spätestens im Sommer hinwechseln wird. Potocznik scheint anscheinend noch nicht so weit zu sein, zumindest steht er zwar des Öfteren im Kader, kommt aber zu keiner Spielzeit und Steffen Tigges, klar, wird oft eingewechselt, aber den allzu großen Impact auf das Spiel hat er nicht. Gerade in den Kopfballduellen verliert er diese häufig und strahlt auch im 16er jetzt nicht die allzu große Gefahr aus, weshalb man da schon auf jeden Fall was machen muss. Und Kjerumgaard, eventuell kann er ja dann doch alle überraschen und von sich überzeugen. Und in Köln geht es ja sehr schnell. Also wenn er, glaube ich, wenn er kommen sollte in seinen ersten Spielen direkt Netz, dann glaube ich schon, dass er schnell zum Publikumsliebling im Rhein-Energie-Stadion werden kann. Da bin ich mir sehr sicher. Wer auch das Zeug zum Publikumsliebling hat, ist Innenverteidiger Joel Schmid, der jetzt sein Startelf-Debüt gegeben hat. Durch die Verletzung von Dennis Hüsam-Basic ist Erik Martel von der Dreierkette wieder auf seine angestammte Sechserposition gerückt und dafür dann halt Joel Schmid rein als Mittelmann der Dreierkette. Ja, der Schweizer hat seine Sache solide gemacht, hat gegen schwache Elversberger Stürmer das gut verteidigen können. Und da muss man natürlich auch sagen, der FC hat in Hälfte 1 auch nicht viel zustande gebracht. Und da sind wir jetzt schon direkt im Thema drin. Man hat dieses Spiel am Ende mit 1-0 gewonnen, dank einem schönen Schuss von Dejan Lubicic in der 81. Minute. In der Nachspielzeit hat dann noch die Elversberger Rechtsverteidiger Wundertüte oder Talent Elias Baum die gelb-rote Karte gesehen. Aber das ist nur Makulatur. Ja, in Hälfte 1 ist dem FC einfach nicht viel eingefallen offensiv. Defensiv stand man ganz gut. Wobei auch Elversberg ja zu ein, zwei kleinen Chancen über den Aslani gekommen ist. Trotzdem, es war also für den neutralen Zuschauer oder für alle Zuschauer war es ein schwierig anzusehendes Duell. Kaum Offensivaktion, viel Mittelfeld, Geplänkel, viele Fehlpässe, kaum Gefahr. Wenn dann vielleicht mal über Standards, aber auch die waren oft nicht so zielführend. Und ja, wenn man sich alleine die XG-Werte anguckt, 0,78 bei Köln zu 0,52. Insgesamt gingen 4 Torschüsse auf das Tor, 3 beim FC, einer bei Elversberg. Und die Ballbesitzstatistik, 54% für Elversberg, zeigt schon für eine Mannschaft, die eigentlich Ballbesitz hasst wie Elversberg, dass die Kölner auch einfach nicht viel entgegenzusetzen hatten, nicht gut gespielt haben, kaum Ideen hatten. Man hat in den letzten Wochen ja schon öfter mal Spiele gewonnen, aber es war spielerisch einfach nicht gut. Und ja, den Schwung, den man in der Anfangsphase der Saison hatte, der ist auf jeden Fall verflogen. Dort hat man offensiv sehr schön attraktiven Fußball gespielt, aber da nicht die nötigen Punkte geholt, weil man defensiv so schwach stand. Und jetzt scheint es genau andersrum zu sein. Nichtsdestotrotz, klar, am Ende zählt für den 1. FC Köln nur der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Wie es dann passiert, ist egal. Aber spätestens dann in der Bundesliga muss dann schon mehr kommen, weil sonst wird es schon sehr kribbelig. Also beim FC herausheben kann man vielleicht noch Dominik Heinz, dann Martel Lubicic und Gazi Begovic, die ein bisschen Schwung reingebracht haben. Ansonsten kam echt nicht viel. Gerade an Florian Kainz hat wieder kaum spielerische Akzente setzen können. Scheint so ein bisschen momentan auf der Suche nach seiner Form zu sein. Und ja, wie gesagt, Elversberg hat sich viel aufs Kontern fokussiert, hat dort aber auch nicht allzu viel hinbekommen. Alles in allem kein gutes Spiel, aber 3 Punkte für den FC. Und am Ende steht man jetzt auf Rang 2. Weshalb man wohl sagen muss, gut gemacht, auch wenn die Art und Weise erneut nicht sehr schön anzusehen war. Kommen wir dann zur allseits beliebten Kategorie, die 11 Tornetzer, also unsere Top 11 des Spieltags, und dort fangen wir im Tor an mit dem Neuzugang des SC Paderborn, Manuel Riemann, vom VfL Bochum aussortiert, nun also beim SC Paderborn, und er konnte seinen Kasten beim Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 sauber halten. Davor in der Dreierkette Anton Donkor, Hugonet vom 1. FC Magdeburg und Jamil Siebert von Fortuna Düsseldorf. Auf den Schienenpositionen links Barış Artık vom 1. FC Magdeburg, rechts Oliver Batista Meyer vom SSV Ulm, im zentralen Mittelfeld Dejan Lubicic vom 1. FC Köln und Enzo Leopold von Hannover 96 und vorne die offensive Dreierreihe bilden David Kufnatski von Fortuna Düsseldorf, Musa Silla vom FC Schalke 04 und der Viererpacker des SSV Ulm, Telalovic.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags geht diesen Spieltag an Semir Telalovic oder Semir Telalovic vom SSV Ulm, denn Telalovic hat mit seinem Viererpack beim 5:1 gegen Jahn Regensburg eine sehr starke Leistung gezeigt, war sehr quirlig, war immer präsent, man konnte ihn fast jedes Mal anspielen und er wusste auch jedes Mal mit dem Ball was anzufangen. Sei es wirklich mal ein Angriff nach vorne oder mal den Ball nach links, nach rechts zu spielen zu seinen Mitspielern oder vielleicht ein bisschen nach hinten. Ich fand, egal was der Junge gemacht hat, das war von Erfolg gekrönt und man hatte ihm auch den Spielwitz angesehen, die Aktionsbereitschaft, auch mal in den gegnerischen Manngefühl reinzulaufen. Der hat keinen Zweikampf gescheut. Und mit seinen 1,86 und 77 Kilo ist er auch ein robuster Stürmer und auch ein Spieler, der es auch mal sich erlauben kann, so in einen Zweikampf reinzugehen. Gerade bei Jahn Regensburg, die ja auch körperlich jetzt nicht gerade so schwach sind, hat er sehr viel Präsenz bewiesen und gerade für den SSV Ulm ist so ein Viererpack natürlich auch in der momentanen Situation, in der sie sind, im Abstiegskampf super wichtig. Und wenn du dann noch so einen Stürmer hast, der gegen die direkte Konkurrenz einen Viererpack raushaut, das ist schon sehr stark. Und durch nicht nur den Viererpack von Telalovic, sondern den allgemeinen 5:1-Sieg gegen Jahn Regensburg konnte Ulm jetzt auf Platz 16 springen, was der Relegationsplatz bedeutet und auf jeden Fall in der Situation eine sehr gute Position ist und man zu den sicheren Plätzen gut aufholen konnte. Und Telalovic hat ja auch schon mittlerweile 9 Saisontore geschossen, was für eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller eine sehr gute Leistung ist. Das bedeutet, selbst so ein Spieler gerade so ein Spieler ist natürlich für Ulm sehr, sehr wichtig. Und ich bin gespannt, wie die weitere Saison mit ihm verlaufen wird. Deswegen für mich Spieler des Spieltags Semir Telalovic.
Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Schalkes Linksverteidiger Anton Doncor, der zum einen eine Vorlage beim 3:1-Sieg der Knappen gegen den 1. FC Nürnberg beigesteuert hat, eine Passquote von 91% hatte, also 49 seiner 54 Pässe kamen an den Mann, aber vor allen Dingen auch durch eine enorme Schnelligkeit bestochen hat. Also er war vorne wie hinten immer wieder zu finden, hat eine enorme Physis auf den Platz gebracht, war in den Zweikämpfen sehr aggressiv, aber auch fair und hat dann auch offensive Impulse über Flanken setzen können. Für mich auch einfach nach den Kritik der letzten Wochen an ihm eine sehr starke Leistung, eine gute Reaktion, die er gezeigt hat. Und für mich deshalb der verdiente Kleine Riesings Großer der Woche.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff des Spieltags geht diesen Spieltag an Tobias Wels, den Schiedsrichter der Partie Hertha BSC gegen Hamburger SV im ausverkauften Olympiastadion bei über 71.000 Zuschauern. Erstmal Chapeau an die Hertha-Fans und an die Hamburg-Fans. Also das war wirklich von beiden Rängen ein sehr, sehr starkes Spiel. Auch von den Spielern auf dem Feld natürlich, aber 71.000 im Olympiastadion ist eine sehr, sehr starke Leistung. und zeigt auch mal wieder die starke Präsenz dieser wirklich geilen zweiten Liga. Und deswegen gerade bei so einem Zuschauermagneten und so viel Präsenz auch von den Rängen hat das Tobias Wels für mich sehr gut gemacht, hat sich nicht beeinflussen lassen von den Zuschauern. Da kam mir doch einiges auf ihn zu und auch von den Spielern. Das war ja auch eine schon hitzige Partie, in der es ja aus Sicht des Hamburger SV nach dem 2-0 relativ sicher schien. Hertha kam mir dann mit einem 2-2 zurück und schlussendlich konnte der HSV das Spiel für sich entscheiden mit 3-2. Und ich finde, Tobias Wels hatte zu jeder Zeit das Spiel gut in der Hand, konnte gut mit den Spielern agieren, hat sich auf keine größeren Diskussionen eingelassen und auch alle Fouls und gelben Karten waren für mich gerechtfertigt. Gerade als es dann zum Schluss nochmal richtig hitzig wurde, waren die zwei gelben Karten für den Hamburger Sportverein, für Poreba und Muheim vielleicht nochmal wirklich wichtig, um nochmal Ruhe reinzubringen. Denn insgesamt gab es ja in dem Spiel 5 gelbe Karten, 4 für den Hamburger Sportverein und nur eine für Hertha BSC, was ich auf jeden Fall von der Seite von Hertha BSC sehr erstaunlich finde. Eine gelbe Karte bei so einem Spiel. Ja, aber man sieht natürlich, auch wenn der Hamburger Sportverein 4 gelbe Karten hat, haben sie schlussendlich das Spiel gewonnen. Vielleicht war so das bisschen, was den Herthanern fehlte. Aber auch da, fand ich, hat Tobias Wels alles richtig gemacht. Eine sehr konsequente Spielleitung. Und ja, so ein Schiedsrichter bei so einem hitzigen Spiel und bei so einem aufgeladenen Olympiastadion, finde ich, ist auf jeden Fall ein Lob wert. Deswegen für mich der helle Pfiff der Woche an Tobias Wels.
Am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns kommende Woche wieder hören werden, wenn es wieder heißt, der Tornet, zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Und vergesst nicht, von Montag bis Freitag gibt es die Tornet, zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend. Also dort gerne auch meinen Instagram-Account abchecken. Natürlich auch die beiden Instagram-Accounts von meinen beiden Co-Hosts. Alles wie immer verlinkt in den Shownotes. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, euer Tornetz!